Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 71. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Kabelaufklärung, Digitale Gesellschaft 1, Geheimdienst 0. Kanton Zürich auf Abwägen, Gesichtserkennung ja, Grundrechte nein. Und digitale Souveränität, ein Realitätsabgleich. Wir nehmen am Freitag, 5. Dezember 2025 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Rahil.
Und ich bin der Sven.
Wir springen gleich zum ersten Thema. Hier geht es um die Kabelaufklärung. Wir haben in dieser Woche, also am letzten Dienstag, ein wegweisendes Urteil zur Kabelaufklärung erhalten. Und zwar hat das Bundesverwaltungsgericht geurteilt und es kam zum Schluss, dass die Funk- und Kabelaufklärung des Schweizer Geheimdienstes in ihrer derzeitigen Form verfassungs- und EMRK-widrig ist. Und zwar kann mit der Kabelaufklärung der Nachrichtendienst des Bundes, also unser Geheimdienst, seit 2017, dank dem damals neu eingeführten Nachrichtendienstgesetz, grenzüberschreitende Telekommunikation erfassen und analysieren. Das heißt, Glasfaserkabel, also internationale Datenleitungen, Internetleitungen können abgeschnorchelt werden und nach Suchbegriffen durchsucht werden. Das Problem ist, dass die meiste Internetkommunikation über ausländische Server und Dienste läuft und damit natürlich auch die gesamte Schweizer Bevölkerung von der Überwachung betroffen ist. Wir sprechen daher auch schon seit Jahren von einer anlasslosen Massenüberwachung.
Also das wurde 2017 in dieses Nachrichtendienstgesetz geschrieben. Ich glaube, es war auch eine Referendumsabstimmung sogar und jetzt aber trotzdem gekippt. Also was war der Weg quasi von diesem Gesetz, das auch implementiert wurde vom Parlament und jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht standgehalten hat?
Ja genau, also 2017 wurde das neue Nachrichtendienstgesetz eingeführt. Es gab eine Referendumsabstimmung, die wurde dann nicht gewonnen. Das heißt eben, es wurde eingeführt und ein Teil davon ist eben die Kabelaufklärung. Und was die digitale Gesellschaft dann gemacht hat, zusammen mit Journalistinnen und einem Rechtsanwalt und weiteren Personen, ein Unterlassungsgesuch an den Geheimdienst gestellt. Also das heißt, dass er die Kabel- und Funkaufklärung stoppen soll, respektive eben nicht einführen soll. Also wir haben das unmittelbar auf das Datum hingemacht, wo das Gesetz in Kraft getreten ist. Und dies mit der Begründung, dass das System eben Privatsphäre, Datenschutz, Berufsgeheimnisse etc. verletzen würde. Der NDB ist dann nicht darauf eingetreten und dann ist ein längerer Rechtsweg dann gefolgt. Und zwar noch 2017 haben wir dann Beschwerde auf diesen ablehnenden Bescheid beim Bundesverwaltungsgericht eingelehnt. Das wurde abgelehnt, eingereicht, das wurde abgelehnt. Dann gab es ein Urteil dann nach einem Schriftenwechsel am Bundesgericht, und zwar 2020, da wir eben eigentlich Beschwerde auf diese Ablehnung eingereicht haben und dieses hebt die Ablehnung des Bundesverwaltungsgerichts auf. Also das heißt, das Bundesgericht als zweite Instanz sagt, dass das Bundesverwaltungsgericht die Überwachungsmaßnahmen, das Überwachungssystem, also die Kabelaufklärung materiell prüfen muss. Das hat es eben nicht gemacht, weil es in unserer ersten Beschwerde gesagt hat, dass wir gar nicht stärker betroffen sind als andere Personen und daher das gar nicht einklagen dürfen. Und das Bundesgericht hat dann eben gesagt, nein, liebes Bundesverwaltungsgericht, du hast hier falsch geurteilt, du musst dieses eben materiell inhaltlich prüfen. Also gab es ein zweites Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, wo es jetzt eben dann das Urteil gegeben hat. Und das Verfahren hat 5 Jahre gedauert. Also von 2020 bis 2025. Es gab ein ausführlicher Schriftenwechsel. Das Gericht hat umfangreiche Informationen verlangt, Weisungen, Kontrollberichte etc. Es hat die Aufsichtsbehörden befragt, also die unabhängige Kontrollinstanz der anderen Aufsichtsbehörden, die Geschäftsprüfungsdelegation etc. etc. und dann mit diesen Berichten eigentlich die Überwachungstechnik analysiert, sich über die Suchaufträge gebeugt, über die Anonymisierung, die Speicherpraxis sich informieren lassen etc. Und das hat dann jetzt zu diesem Urteil geführt, das wir in dieser Woche erhalten haben. Es hat über 200 Seiten, ist dieses Urteil dick, also richtig viel Material. Und im Kern kommt das Urteil zu einem ganz klaren Schluss. Und es sagt eben, dass die Funk- und Kabelaufklärung, wie es der NDB in seiner derzeitigen Form macht, dass das Verfassungs- und EMRK widrig ist. Im Urteil werden dann schwerwiegende Mängel festgestellt. Und zwar ist das einerseits, dass kein ausreichender Schutz vor Missbrauch bestehen würde, dass nicht gewährleistet ist, dass der Geheimdienst nur erhebliche und richtige Daten bearbeitet, dass es keine Vorkehrungen zum Schutz von journalistischen Quellen und anderen besonders schützenswerter Kommunikation, wie zum Beispiel jener zwischen RechtsanwältInnen und MandantInnen gibt, dass es keine hinreichend effektive Aufsicht über die Informationsbeschaffung, dass es keine solche gibt, also dass diese nicht gewährleistet ist und dass den Betroffenen kein hinreichend wirksames Rechtsmittel für eine nachträgliche Überprüfung zur Verfügung stehen würde. Also das Ganze ziemlich dick und auch ziemlich dicke Post. Und das Gericht kommt dann nicht nur zu diesem Schluss, sondern es ordnet auch entsprechend an, dass der NDB und der Bund das System grundlegend reformieren muss und dass dafür eine Frist angesetzt ist, also es setzt die Kabelaufklärung nicht außer Kraft, sondern es sagt, dass innerhalb von 5 Jahren, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, dass das System eben überarbeitet werden muss, und wird das System nicht EMRK und verfassungskonform gemacht, dann muss die Funk- und Kabelaufklärung eingestellt werden. Und das ist jetzt nun tatsächlich ein historisches Urteil. Es wird jedoch, und das ist jetzt unsere Einschätzung, nicht möglich sein, dass sich diese anlasslose Massenüberwachung tatsächlich nur auf erhebliche und richtige Daten beschränkt, weil es ja eben eine Massenüberwachung ist, dass dabei der journalistische Quellenschutz und das Anwaltsgeheimnis gewahrt werden kann. Und es wird auch kaum möglich sein, den Betroffenen ein wirksames Rechtsmittel an die Hand zu geben, wenn sie von der Funk- und Kabelaufklärung erfasst worden sind, weil es ja eben, wie gesagt, ein Massenüberwachungsmittel ist. Und daher ist unsere Forderung, und die geht jetzt eigentlich dennoch über das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht hinein, dass eigentlich für die Wahrung der Grundrechte es erforderlich wäre, die Funk- und Kabelaufklärung per sofort einzustellen.
Ja, herzliche Gratulation, Kire. Du hast ja auch zu den Klägern gehört und hast das natürlich auch sonst über jetzt fast 10 Jahre begleitet. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Sieg. Und ich persönlich glaube, es ist für viele noch schwer verständlich. Ich hatte einige Anfragen auch aus dem privaten Umfeld. Und was genau passiert? Also es gab gar kein richtiges Bewusstsein, dass es diese Überwachung gibt. Aber es ist eigentlich sehr, sehr invasiv. Und dass man jetzt hier über die Bücher muss, finde ich wichtig. Ist wichtig für eine Gesellschaft, in der eben diese anlasslose Massenüberwachung nicht zur Normalität wird.
Also auch von mir, also sicherlich ein großartiger Erfolg der digitalen Gesellschaft, die ja das Verfahren mit betrieben hat, insbesondere für die Grundrechte, muss man mal sagen, also in der Deutlichkeit, ohne dass ich das Urteil, also ich habe jetzt die 200 Seiten nicht vollständig durchgelesen, weil es ist sicherlich spannend, kann man so vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr mal machen, aber was ich schon erstaunlich finde, dass das Gericht sich offenbar sehr dezidiert auch damit jetzt auseinandergesetzt hat, ne? Also so 200 Seiten zeigen auch, dass sie es nicht so auf die leichte Schulter nehmen und mal eben so eine Entscheidung treffen, die hätte ja gleich aussehen können, sondern dass sie sich offenbar mit dem Sachvortrag, der ja auch von euch kam, oder auch mit den Unterlagen, die sie angefordert haben, schon auseinandergesetzt haben und damit so eine Entscheidung auch begründet haben. Also insofern muss man mal sagen, kann man auch dem Gericht eigentlich dankbar sein, dass die sich so intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Sicherlich interessant oder schön ist, dass nicht nur der Verstoß gegen die Bundesverfassung festgestellt ist, wurde, sondern auch gegen die EMRK, also Europäischen Menschenrechtskonvention, weil es nämlich nochmal darüber hinausgeht und durchaus auch zeigt, dass hier neben der Bundesverfassung dann auch die EMRK verletzt sein könnte. Und die 5 Jahre ab Rechtskraft ist natürlich, ist so ein bisschen Wasser in den Wein, ne? Weil die Rechtskraft ist halt erstmal noch nicht gegeben. Wenn das Verfahren weitergezogen wird, dann hast du die Rechtskraft noch nicht. Und die 5 Jahre sind dann schon so ein Stück weit vom Gericht dann wieder so eine salomonische Lösung, die man da präsentiert hat, zu sagen, dass die nicht sofort einstellen, ist eher unüblich bei jetzt so Bundesgerichten oder auch jetzt in Deutschland Verfassungsgerichten. Aber wenn man dann möchte, dann gibt man eigentlich dem Gesetzgeber durchaus eine kürzere Frist. Nun sind die Verfahrensgänge, Gesetzesverfahrensgänge in der Schweiz ja eher länger als in Deutschland so. Aber wenn man hier gesagt hätte, 2 Jahre oder 3 Jahre, dann wäre natürlich ein anderer Druck auch für politische Entscheidungsträger gewesen, sich vielleicht mit der Thematik doch nochmal zu befassen. Also bei 5 Jahren ab Rechtskraft, da sind wir irgendwann in 2030, bevor da irgendwie ansatzweise, wenn nicht die Revision noch was ändert, bevor ansatzweise passiert. Ansonsten, ich möchte gar nicht schlecht reden, großartiger Erfolg und sicherlich auch ein deutliches Zeichen. Wir kommen ja auch in anderen Zusammenhängen zu Überwachungsmaßnahmen. So ein Stück weit ein Zeichen, dass man auch in der digitalen Welt Grundrechte hat.
Ja, ja, definitiv. Also das ist sicherlich der Wermutstropfen, die 5 Jahre. Das Gericht hat sich hier nicht getraut, gerade den Riegel zu schieben. Das ist auch jetzt in der Schweiz auch tatsächlich eher etwas unüblich. Von irgendwie Verfassungsgerichten in anderen Ländern sieht man das eher mal noch. Sicherlich auch so mit Blick auf die Vorratsdatenspeicherung, die immer mal wieder außer Kraft gesetzt worden ist. Und das jetzt irgendwie nicht gerade Praxis ist in der Schweiz, das so zu machen. Was jetzt allerdings natürlich ist eben, und darum hat das Gericht das auch so machen, weil gerade das Nachrichtendienstgesetz in Revision ist. Also da soll es 1, 2, vielleicht jetzt sogar 3 verschiedene Revisionen geben. Eine, die Botschaft ist eigentlich längst überfällig, und eine andere Überarbeitung im Bereich der Internetüberwachung, jetzt losgelöst von der Kabelüberwachung, die soll noch kommen. Und jetzt ist wahrscheinlich eben die Kabelaufklärung dann nochmals ein neuer Strang der Überarbeitung. Ich nehme jetzt nicht an, dass das in die aktuelle Revision noch mit einfließt, weil die Botschaft da ja sicherlich schon ziemlich weit ist. Aber was ich damit sagen wollte, weil jetzt eben vieles schon in Bewegung ist, konnte sich da natürlich jetzt das Bundesverwaltungsgericht auch sich an Verschlusszeichen da es etwas einfach machen und im Prinzip auf diesen Gesetzgebungsprozess aufspringen und sagen, hey, lieber Gesetzgeber, klär doch das bitte.
Also ich glaube, das wird eine sehr wichtige, aber auch sehr komplizierte Debatte, oder mit diesen verschiedenen Revisionen, die man in diesem Gesetz durchführen will und die noch kommen. Und gleichzeitig wird man auch, also ich glaube, es viele PolitikerInnen jetzt in Bundesbern, die dann dieses Gesetz revidieren müssen, haben wahrscheinlich am Dienstagmittag, als sie das gesehen haben, gar noch nicht die Tragweite dieses Urteils erfasst. Aber das wird jetzt so langsam aber sicher klar werden. Und natürlich werden auch die Sicherheitsbehörden sich dafür einsetzen, dass sie möglichst viele Kompetenzen behalten. Und das wird ein längeres Tau ziehen. Und ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat uns gute Instrumente und gute Positionen mit in die Hand gegeben, die auch wirklich hieb- und stichfest sind. Aber am Schluss auf der politischen Ebene wird das natürlich ein großer Kampf werden über die nächsten Jahre, damit man nicht irgendeine Scheinrevision hat, wo man dann wieder vor Gericht gehen muss, um zu zeigen, dass das eigentlich nicht erfüllt ist. Man wird alles dafür tun, dass man die Kabelaufklärung nicht abschaffen muss und trotzdem nicht allzu starke Einschränkungen vornehmen muss.
Wohl natürlich, also 2 Berufsgruppen sind ja explizit genannt, die ja auch Kläger waren. Ne? Also bei Journalisten und bei Rechtsanwälten wird man sicherlich in Zukunft, also wegen der Vertraulichkeit der journalistischen Arbeit und wegen der Vertraulichkeit der anwaltlichen Arbeit oder des Austausches mit den Klienten, an dem Punkt kommt Politik sicherlich nicht so einfach vorbei. Also dass die Kabelaufklärung wird sicherlich nicht eingestellt werden. Aber ich glaube, politisch kommt man an diesem Punkt nicht so einfach vorbei, dass bestimmte Berufsgruppen natürlich besonderem Schutz unterliegen, und zwar in der freien Gesellschaft ja aus ganz nachvollziehbaren Gründen, weil Journalisten sollen ihre Arbeit machen, ohne die Sorge zu haben, überwacht zu werden vom Staat, Anwälte ebenso. Also da bei denen kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so einfach mal drüber weggeht oder so, und das wird man schon im Blick haben müssen.
Ja, genau, aber da ist man gleich auch beim Kern des Problems. Und die Kabelaufklärung ist ja eben eine Massenüberwachung, das heißt, ich überwache eben nicht eine spezifische Person oder eben alle anderen nicht, wie eben zum Beispiel dann eine Anwältin oder einen Journalisten. Das heißt, ich gehe einfach mal in den großen Datentopf und suche da eben die Heunadel oder die Nadel im Heuhaufen anhand von Suchbegriffen. Und da habe ich eben einen großen Topf, den großen Heuhaufen, und davon sind eben wieder alle betroffen. Und dann habe ich eben wieder keinen Quellenschutz und kein Anwaltsgeheimnis. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz, und diese Problematik werden wir nicht wirklich weder auf dem gesetzgeberischen Prozess noch technisch lösen können.
Dann ist aber, also der Fall ist ja so, wie du beschreibst, weil man halt nicht alle Anwälte in der Liste führen kann und sagen kann, deren Kommunikation wird nicht mitgeschnitten, so bei Journalisten, weil schon das dürfte ein Verstoß natürlich höchstwahrscheinlich sein oder eine unzulässige Datenerhebung. Für den Nachrichtendienst besteht natürlich die technische Herausforderung, wie er das Problem lösen möchte. Und möglicherweise kriegt er es nämlich nicht gelöst, weil er die Unterscheidung zwischen, also wenn Rahl jetzt bei mir anruft und wir uns nett unterhalten, kann das natürlich trotzdem Mandantenkommunikation sein, weil wir uns erst privat unterhalten und sie danach mit irgendeinem anwaltlichen Thema an mich herantritt. Mhm. So, und da muss man frühzeitig meines Erachtens dürfen sie nicht mehr sammeln.
Du musst dein Gespräch immer anmelden, Sven, und dann wird das ausgenommen.
Oder Sonderhandy, weil es gibt so extra Handys, nachrichtenfreie, überwachungsfreie Handys vom Bund.
Also ich glaube auch, das kann man eigentlich gar nicht lösen, dass jetzt da jetzt im großen Topf keine JournalistInnen oder AnwältInnen mehr drin sind, und auch gerade bei den JournalistInnen ist auch kein geschützter Beruf. Also das kann man nicht mal über das abgrenzen. Ja. Und deshalb eben habe ich ein bisschen die Prognose oder die Befürchtung, dass man dann versuchen wird, irgendwie ein, zwei Sachen in diesem Gesetz zu ändern und dann sagen wird, das ist jetzt erfüllt. Und dann muss man das halt vor Gesetz wieder, oder müsste man das dann vor Gericht wieder einklagen, wenn man sagen will, das reicht nicht.
Also ich gehe auch mal davon aus, dass das der Weg sein wird. Was dann aber sicherlich so sein wird, dass wir dann nach Ablauf von diesen fünf Jahren die Möglichkeit halt tatsächlich haben, das wieder überprüfen zu lassen, und dass sich dann das Bundesverwaltungsgericht wahrscheinlich auch nicht mehr so lange bitten lassen wird und sicherlich nicht mehr so einen langen Schriftenwechsel machen wird und sagen wird, hey, wir haben die Punkte, das haben wir schon mal festgestellt, was habt ihr jetzt gemacht, was habt ihr nicht gemacht, und dann zum Schluss kommen wird oder zum Schluss kommen muss, hey, das ist erfüllt, das ist nicht erfüllt, das ist nicht erfüllt, das ist nicht erfüllt, also gut, jetzt abstellen. Das wäre jetzt einmal meine halb positive Prognose.
Würde ich auch einschätzen. Das Bundesverwaltungsgericht schreibt ja nicht 200 Seiten, um dann zu sagen, ihr dürft so weitermachen wie bisher, sondern wenn dann, also wenn die sich so intensiv damit befassen, dann muss man wohl davon ausgehen, dass auch das Bundesverwaltungsgericht sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen möchte.
Ne? Dann kann dann Kire antreten zum Elfmeter und die Chance für das 2-0 verwerten.
Voll, aber so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Also was jetzt ja noch aussteht, es ist ja noch nicht rechtskräftig. Also das heißt, dass das Urteil kann weitergezogen werden, es kann angefechtet werden, und zwar sowohl von uns wie auch vom Bund respektive vom Geheimdienst. Man kann es als eben als Bundesgericht weiterziehen. Unsere erste Einschätzung, sie ist noch nicht ganz abschließend, aber wir haben schon einige Gedanken dazu gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Bundesgericht zum selben Ergebnis kommt, relativ groß ist. Was aus unserer Sicht ebenfalls gegen eine Revision spricht, also dass wir in Revision gehen würden, ist die Zeitdauer, was wir eben jetzt auch schon besprochen haben. Also wenn wir jetzt ans Bundesgericht gehen, dann wird es nochmals ein paar Jahre länger dauern, bis es rechtskräftig wird. Wenn wir es sogar noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen müssten oder würden, würde es noch viele Jahre nochmals länger dauern. Und das heißt, dass es entsprechend eigentlich nicht wirklich lohnt, das zu machen. Ja, und wir gehen auch nicht ein, dass das Bundesgericht jetzt weiter in den Gesetzgebungsprozess eingreifen wird und auch nicht die sofortige Einstellung verfügen wird. Also das heißt, wir haben jetzt eigentlich nicht viel zu gewinnen, mindestens jetzt aus der ersten Einschätzung. Was man auch sagen kann, die Revision kann auch grundsätzlich in beide Richtungen gehen. Also wenn wir in Revision gehen würden, könnten wir auch weniger erhalten. Aber umgekehrt geht das natürlich auch. Sollte der Nachrichtendienst in Revision gehen, dann könnten wir auch darüber hinausgehende Forderungen stellen, wie auch, was jetzt zum Beispiel das Bundesverwaltungsgericht noch nicht gemacht hat. Es wurde keinen ExpertInnen angehört. Es wurde auch weitgehend nicht auf unsere Anträge eingegangen, dass Schwärzungen in den Dokumenten aufgehoben werden sollten. Und natürlich auch die sofortige Einstellungen. Also das wären alles nochmals Punkte, die wir stellen könnten. Und das heißt aber auch, dass wir eher auch nicht davon ausgehen, dass der Geheimdienst es weiterziehen wird. Aber das wird sich natürlich noch zeigen. Da können natürlich auch noch andere taktische Überlegungen dann vom NDB mit reinspielen, ob sie das machen. Und ja, eben wahrscheinlich werden sie eher die Sache nutzen und die Angelegenheit, Anführungszeichen, mit dem Gesetzgebungsprozess, wie wir es ja vorhin besprochen haben, allenfalls auszusitzen versuchen, aber eben im Gegenzug haben wir natürlich jetzt auch einen großen Hebel, in den Gesetzgebungsprozess einwirken zu können, insbesondere wenn es jetzt halt eben um die Kabelaufklärung geht. Das war ja auch jetzt schon eine Forderung mit dem anstehenden Revision des Nachrichtendienstgesetzes, dass man eigentlich aus unserer Sicht, da steht, das ist bis jetzt nicht zur Debatte gestanden, aber das war auch immer unsere Forderung, das Kapitel 7 mit der Kabelaufklärung ersatzlos zu streichen. Und das kann man natürlich dann entsprechend auch wiederholen. Das heißt, nochmals kurz gesagt, wir gehen eher davon aus, dass es keine Revision geben wird. Sollte es zu einer Revision kommen, dann wird das Bundesgericht wohl das Urteil bestätigen. Allenfalls hält es auch noch mehr Mängel fest und kommt aber zu denselben Schlüssen, dass es jetzt eben eine sofortige Einstellung gibt. Das ist eher unwahrscheinlich. Dann könnte es natürlich auch noch sein, dass das Bundesgericht den Fall nochmals groß aufmacht. Das sehen wir aber als eher unwahrscheinlich an. Wenn es das machen möchte, dann würde es den Fall wohl eher nochmals ans Bundesverwaltungsgericht zurückweisen. Aber eben die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass es das nochmals machen wird, weil das Bundesverwaltungsgericht hat ja jetzt ausführlich untersucht und eben 200 Seiten Urteil zusammengetragen. Und die allerletzte Variante, und die ist aber nochmals unwahrscheinlicher, ist, dass das Bundesgericht die Kabelaufklärung doch als zulässig erachten sollte. Da ist die Begründung dann aber doch eher schwierig zu finden, aber grundsätzlich wäre das natürlich auch noch möglich.
Wir springen an dem Punkt zum zweiten Hauptthema, der Kanton Zürich auf Abwägen. Ja, ich bin ja aus Luzern und in meiner Stadt gibt es ein Kinderparlament und das verleiht jedes Jahr die sogenannte saure Zitrone einer politischen Akteurin, die besonders ein schlechtes Projekt oder einen schlechten Entscheid gefällt hat. Ich habe mir jetzt das mal ausgeliehen, diese saure Zitrone, und würde vorschlagen, wir geben dem Kanton Zürich für die Entscheide der letzten zwei Wochen eine Badewanne voll Zitronensaft. Darunter gehen wir nicht, da reicht eine Zitrone definitiv nicht. Blicken wir zurück, am 24. November hat der Zürcher Kantonsrat erklärtermaßen, explizitermaßen Pilotversuche der Zürcher Polizei mit biometrischer Gesichtserkennung gewünscht. Es ging dabei um die Revision des Gesetzes über Information und den Datenschutz und es ging dabei darum, eigentlich generell Pilotversuche für bestimmte Datenbearbeitungen zu ermöglichen. Und die Regierung war sich aber bewusst, dass dann die heikle Frage aufkommt nach biometrischen Gesichtserkennung und wollte dem eigentlich vorschieben und sagen, okay, wir machen diese Pilotversuche, aber wir schreiben rein explizit keine biometrischen Erkennungssysteme im öffentlichen Raum. Sie haben dazu extra eben einen Absatz gemacht in diesem Gesetz und das so vorgeschlagen dem Parlament. Linke Parteien, die wollten im Gegenzug dazu eigentlich ein explizites Verbot der Bearbeitung biometrischer Daten, also nicht nur auf Pilotprojekte bezogen, sondern sie wollten eigentlich ganz generell festschreiben in diesem Gesetz, biometrische Daten zur automatischen Identifizierung natürlicher Personen im öffentlichen Raum, das wollen wir einfach gar nicht in unserem Kanton. Genau, ganz generell verbieten. Die bürgerlichen Parteien haben dann in der Debatte im Parlament und auch schon in der vorherigen Kommission gesagt, wir wollen dieses explizite Verbot von links wollen wir nicht und wir wollen auch nicht diesen Ausschluss von den Pilotversuchen und das Ganze mit der Begründung, dass das technologiefeindlich wäre, wenn man jetzt hier diese Pilotversuche nicht ermöglichen würde für biometrische Gesichtserkennung. Und sie haben das dann gestrichen. Die Grünliberalen versuchten noch einen Kompromiss, der scheiterte. Und am Schluss, genau, haben wir jetzt eine Debatte geführt im Zürcher Parlament, die gesagt hat, wir wollen eigentlich diese Pilotversuche ermöglichen. Wir wollen diese biometrische Gesichtserkennung im Kanton Zürich auch ausprobieren. Und das ist möglich auch dank der Bestimmung mit diesen Pilotversuchen, dass man sich nur auf eine Verordnung stützen kann, dass man ganz niedrige Bedingungen ermöglichen kann und dass die Regierung jetzt eigentlich in Eigenregie so etwas erlauben kann. Ja, biometrische Gesichtserkennung ist ein Thema, wo sich die digitale Gesellschaft schon lange dagegen einsetzt. Das ist sehr eine invasive Technologie, die das eigene Gesicht nach bestimmten Merkmalen vermisst und ebenso eine eindeutige Identifizierung der Personen ermöglicht, wenn man sie dann mit einer Datenbank kombiniert. Und wenn man sich das vorstellt, dann braucht man nicht lange, um zu schließen, was das für die Privatsphäre bedeutet, nämlich dass man eigentlich dann überall identifizieren kann, wie sich eine Person bewegt, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt sich wo befindet. Und wir wissen davon, dass das Menschen abschreckt, ihre grundlegenden Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Die sind essentiell für unsere demokratische Gesellschaft und natürlich insbesondere in der Schweiz, wo wir unsere politische Kultur sehr sorgfältig pflegen. Ja, und jetzt kommt eben der Kanton Zürich und sagt quasi als erster Kanton in der Schweiz, man will das ausprobieren. Es gab diverse kantonale und kommunale Parlamente in den letzten Jahren, die haben genau das Gegenteil gesagt, nämlich wir wollen das explizit ausschließen in unserem Kanton oder unserer Gemeinde. Und sie haben dazu ein explizites Verbot von biometrischer Gesichtserkennung beschlossen. Und was jetzt in Zürich passiert ist, ist entsprechend ein Dammbruch auf die andere Seite. Und man hat das auch wirklich in der Debatte explizit gewünscht, dass in Zürich diese Option jetzt ausprobiert wird. Ja, Kire, du hast die Debatte auch verfolgt. Du begleitest das Thema schon lange. Ist das jetzt definitiv? Was passiert da jetzt? Kann man das noch ändern?
Gute Frage. Also es ist schon krass. Ich weiß auch nicht ganz genau, worauf es fußt. Ist jetzt das ein Unfall? Irgendwie eine komische Debatte, die da gelaufen ist? Irgendwie eine komische Vergegenwärtigung der Situation? Irgendwie Dynamiken noch irgendwie mit der GLP, die dann auch mit dem Kompromiss etwas zu retten versucht haben, dann aber im Gesamtresultat eigentlich sind ja dann Links und Grün und GLP zusammen gescheitert. Ja, wir werden dann auch etwas irgendwie die Köpfe zusammenstrecken müssen. Es gibt ja noch die zweite Beratung, also das Gesetz ist noch nicht komplett durchberaten. Ich will jetzt aber mal nicht vermuten, dass sich da noch viel drehen lässt. Also es bräuchte ja irgendwie ein Rückkommen, damit man das irgendwie nochmals anschaut und das entsprechend nochmals korrigiert. Irgendwie, ich glaube auch nicht, dass das Gesetz komplett scheitern dürfte, nachdem das jetzt so stark diskutiert und auch beschlossen worden ist, also diese Paragraphen. Ja, mal schauen, ob dann das erste Datenschutzgesetz ist, das von der digitalen Gesellschaft mit einem Referendum bekämpft wird. Wäre noch eine tragisch-komische Vorstellung, wenn dem so wäre. Aber ich würde jetzt das auch nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Also wenn man da jetzt wirklich, und das ist ja eigentlich wirklich die Absicht eigentlich der bürgerlichen Mehrheit, wir möchten Pilotprojekte für Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, dann ist das eine rote Linie, das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen.
Ja, dann wird ein Referendum plötzlich zum Thema. Und interessant an dieser Debatte, oder auch interessant ist eigentlich ein viel zu schönfärberisch, etwas schockierend war auch, dass die Datenschutzbeauftragte, die sonst oft zu unseren Verbündeten gehören, die Dominika Blonski im Kanton Zürich, sie hat in einem NZZ-Interview 2 Monate vor dieser Parlamentsdebatte hat sie diese Pilotversuche mit biometrischer Gesichtserkennung explizit befürwortet. Sie hat dort gesagt, es ist aus meiner Sicht sinnvoll, solche zeitlich begrenzten Pilotversuche zu ermöglichen. Wie sonst soll man Erfahrung mit neuen Technologien sammeln?
Finde ich super. Pilotversuche, um Erfahrungen mit Massenüberwachung zu sammeln, finde ich überzeugend.
Finde ich interessant. Weil in Vorbereitung des heutigen Podcasts, also weil ich mal ein bisschen, also so wie du vielleicht auch, so ein bisschen verwundert, weil man die Datenschutzbeauftragte Dr. Blonski ja eher als durchaus deutlichere Vertreterin so im Kanon der Datenschutzbeauftragten sich so äußert. Also die war schon eher immer eine derjenigen, die Datenschutz ja schon deutlich kommuniziert hat und auch da auch im KI-Bereich viele Meinung hat. Und ich habe gedacht, ich gucke doch mal nach, was sie in der Vergangenheit so zum Thema Gesichtsüberwachung oder Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gesagt hat. Und das Doofe ist ja, in dem Fall, das Internet vergisst nicht. Und ich darf mal zitieren, und zwar hat sie bei einem IT-Dienstleister am 1.7.2024, also schon ein bisschen länger als einem Jahr her, sich sehr deutlich dazu geäußert, zur Gesichtserkennung. Ich zitiere, Gesichtserkennung ist aber ein gutes Beispiel für den Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten, da biometrische Daten unbemerkt erhoben werden können. Mhm. Es stellt sich hier schon die Frage, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür ausreichen. Könnte man jetzt vielleicht sagen, ist so. Und dann noch ein schöner Nachsatz. Auch wenn öffentliche Organe Gesichtserkennung einsetzen, dürfen sie dies nur unter den Voraussetzungen tun, die ihnen die Verfassung gibt.
Mhm.
Also eine deutliche Ablehnung vor einem Jahr noch gegenüber Gesichtserkennung. Und ehrlicherweise, nun muss man vielleicht hoffentlich nicht davon ausgehen, dass jetzt in Zürich oder im Kanton Zürich flächendeckend Gesichtserkennung eingeführt wird, aber in Dammbruch ist es sicherlich schon, weil ich glaube, eigentlich bisher so verstanden hatte, dass der Konsens besteht, ihr dürft ein paar Maßnahmen machen, aber ein paar Maßnahmen wollen wir eigentlich auch ein klares Stoppschild haben. Und wenn man jetzt die aktuelle Revision sich anschaut, wo der entsprechende das Verbot ja rausgestrichen ist, nach dem, was jetzt drinne steht, könnte man natürlich auf die Überlegung kommen, da ist ja noch viel mehr möglich. Also neben Gesichtserkennung wären auch so Überlegungen wie Palantir und so weiter möglich. Ne? Also auch so eine Sachen könnte man ja als Pilotversuch dann einführen und könnte sagen, wir wollen mal gucken, wie toll Palantir funktioniert.
Ach, so ein...
Weil es andere auf Ideen gebracht hat. Also.
Wir hoffen, dass Dominika Blonski auf die alten Wege zurückfindet und dass wir vielleicht doch noch etwas zurechtbiegen können in dieser ganzen Sache. Aber das war ja nicht alles in Zürich. Und das Recht auf Vergessenwerden gibt es ja offensichtlich nicht, wie wir gerade bewiesen haben. Es war aber Teil, beispielsweise, es war ein Beispiel aus der Initiative, die nur 6 Tage später an der Urne entschieden wurde, ebenfalls im Kanton Zürich, zur digitalen Integrität. Die Zürcher Bevölkerung hat diese Initiative abgelehnt. Das war eher die Erwartung. Es gab kaum größere Parteien, die dahinter standen, und es war auch schwierig, eine öffentliche Debatte, also es stand nicht wirklich eine öffentliche Debatte. Es gab einen Gegenvorschlag, der wurde relativ breit getragen, der hat versucht, eigentlich einige Elemente dieser Initiative schon etwas zu konkretisieren, er hat aber auch Ausnahmen vorgesehen, und selbst dieser Gegenvorschlag wurde dann mit 55% Nein abgelehnt. Und das ist doch ein enttäuschendes Resultat, dass weder Initiative noch Gegenvorschlag durchgekommen sind. Das ist ein Rückschlag, ein weiterer Rückschlag für die Grundrechte und die Privatsphäre im Kanton Zürich. Und ja, dass nicht mal dieser Gegenvorschlag durchkam, obwohl er wirklich breit getragen wurde, dass man nur Tage vorher diesen Paragraphen zur Gesichtserkennung gestrichen hat, also oder beziehungsweise der eben wollte, dass man keine Gesichtserkennung in Pilotversuchen machen kann, dass man das gestrichen hat. Ja, das sind schwierige Nachrichten. Es zeigt auch, wie halt solche Resultate, gerade wenn man es dann mit der EID vergleicht, irgendwie sehr kampagnenabhängig sind, sehr abhängig davon sind, wie die Debatte geführt wird, auch vom Informationsstand sehr abhängig. Ich persönlich bin beispielsweise der Überzeugung, dass, weil es eben nicht so eine riesige Debatte gab im Vorfeld, die meisten Stimmberechtigten haben wahrscheinlich auf ihrem Zettel zum ersten Mal von dieser Initiative gelesen und haben dann gelesen, digitale Integrität, für ein Grundrecht auf digitale Integrität, und haben nicht mal gewusst, was das genau ist, und haben wahrscheinlich gedacht, ich will eigentlich gerade nichts Neues Digitales, und haben dann Nein hingeschrieben. Also so einfach ist es manchmal in der Politik, wenn Themen nicht genügend debattiert sind. Ja, wie interpretiert ihr das Resultat und die Geschehnisse in Zürich?
Ja, also ich glaube, ich will jetzt auch nicht allzu viel hineininterpretieren, eben zumal, dass eben die Debatte eigentlich gefällt hat, dass da wahrscheinlich die Meinungen nicht so gefestigt gemacht oder sehr informiert gemacht worden sind. Zum Gegenvorschlag lässt sich sicherlich noch sagen, war es wahrscheinlich ein taktischer Fehler der Komitees hinter der Initiative, die sich sehr dezidiert gegen den Gegenvorschlag ausgesprochen haben und dann vielleicht natürlich dann auch nochmal die letzten Prozentpunkte dadurch gefällt haben, um vielleicht nicht auch diesen noch durchzubringen. Oder andersrum, wenn die Komitees die es zur Annahme empfohlen hätten, wäre der wahrscheinlich durchgekommen. Und dann hätte man mindestens das gehabt und hätte auch jetzt ein Argument gegen die Gesichtserkennung in der Hand gehabt. Also das wäre jetzt bereits eigentlich mit der Verfassung vom Kanton kollidiert.
Also ich bin ja aus Zürich. Es ist nicht alles schlecht in Zürich, auch wenn es gerade digital ein bisschen auf Abwägen wandelt, aber ist halt auch mal so, ne? Ich habe mir diese Abstimmungsunterlagen auch mit Interesse durchgelesen oder habe die sogar von meinem Chef bekommen. Der hat gesagt, guck mal Sven, hier was Digitales, ist doch dein Bereich. Ich musste auch ein paar Mal lesen, um überhaupt zu verstehen, was will jetzt eigentlich wer und was will die Initiative und was ist so der Gegenvorschlag und so weiter. Und so digitale Integrität hatte ich halt dann auch erstmal so anders verortet als ein Recht auf analoge Teilhabe oder so, ne? So, wenn da stand, hätte Recht auf analoge Teilnahme, hätte ich verstanden, ah, okay, gibt eine digitale Welt und meine analoge Welt mit Papier immer bleibt noch erhalten. Und beim Amt ist sicherlich jetzt in der Gesamtschau nicht so gut.
Ja, genau, nicht so gut. Und man sieht auch die Schwierigkeit, eine Debatte zu führen, wenn etwas sehr abstrakt ist. Wenn, egal in welchem politischen Themenbereich, wenn es abstrakt ist, sind Debatten immer schwieriger zu führen. Man muss das konkretisieren, aber wenn dann halt auch ein öffentliches Interesse fehlt für diese Debatte, ist es schwierig, auch diese Konkretisierung vorzunehmen. Ja, when life gives you lemons, make lemonade, so lautet der Spruch, wenn man zu den Zitronen zurückgeht. Es gibt ehrlich gesagt auch die Variante mit Salz und Tequila statt make lemonade. Tequila haben wir vorher hier gesehen, mögen wir in der Mehrheit an diesem Tisch nicht. Und deshalb machen wir Limonade wahrscheinlich und vielleicht ein Referendum.
Dann komme ich zum dritten Thema, zur digitalen Souveränität, ein Realitätsabgleich. Und ich kann gleich sagen, um jedenfalls Salz und Tequila aufzunehmen, da passen jetzt zwei Positionen nicht zusammen, obwohl Salz und Tequila ja eigentlich zusammengehören. Und zwar einmal, dass die Forderung der digitalen Gesellschaft und dann als Vergleich dazu den aktuellen Bericht des Bundesrates zur digitalen Souveränität, das ist auch so ein bisschen, um bei der Limonade zu bleiben, dann etwas säuerlich. Kommen wir zunächst zum Forderung der digitalen Gesellschaft. Da gibt es ein aktuelles Positionspapier aus dem November 2025 und ihr findet es in den Shownotes verlinkt und da ist ein sehr schönes Bild drauf, was ich euch beschreiben möchte. Da ist eine Person, die sagt, wir sind ein freies, souveränes Land und mit einer Schweizer Flagge. Und daneben steht älterer Herr mit Brille, wo drin steht Big Tech. Und dann der Kommentar, aber natürlich nur im Rahmen der AGB, versteht sich. Ich finde ein sehr schönes Bild, was die digitale Gesellschaft da gezeichnet hat. Und zwar, dass Souveränität halt immer nur in dem Rahmen besteht, wie Big Tech uns die AGBs oder Terms and Conditions da vorgeben. Die digitale Gesellschaft betont die Wichtigkeit von digitalen Diensten für unser aller Leben, weil ohne die digitalen Dienste natürlich heutzutage die Gesellschaft stillsteht und die Abhängigkeit, in die wir uns da begeben, birgt natürlich Risiken, insbesondere wenn es marktbeherrschende Anbieter sind. Und das wohl zu den größten Herausforderungen zählt, wie man auch geopolitisch gerade sieht. Und die Forderung ist halt, dass die Schweiz digitale Souveränität als zentrales Ziel ihrer Digitalpolitik verankern soll. Und um die Definition der digitalen Souveränität nach Auffassung der digitalen Gesellschaft euch nahe zu bringen, darf ich zitieren: Digitale Souveränität eines Staates oder einer Organisation umfasst zwingend die vollständige Kontrolle über gespeicherte und verarbeitete Daten sowie über die Applikation zur Datenverarbeitung. Sie beinhaltet die unabhängige Entscheidung darüber, wer auf welche Daten zugreifen darf und kann. Und sie umfasst weiterhin die Fähigkeit, technologische Komponenten und Systeme eigenständig zu entwickeln, zu verändern, zu kontrollieren und durch andere Komponenten zu ergänzen. Also einmal die vollständige Kontrolle auf Daten und zum anderen dann auch die unabhängige Entscheidung darüber, wie auf diese Daten zugegriffen werden, sodass man da nicht sich in Abhängigkeit begibt. Und die digitale Gesellschaft schlägt dann in dem Positionspapier vor, dass man in dem Zusammenhang oder im Bereich der digitalen Souveränität mit der EU zusammenarbeiten sollte, einfach im Hinblick auf Betrieb von Rechenzentren oder Netzwerkinfrastrukturen. Und die Kernforderungen findet ihr in dem Papier. Sehr lesbares Papier, muss man mal dazu sagen, dass man Herstellerunabhängigkeit und Interoperabilität herstellt, dass die Beschaffung im Beschaffungsrecht die Beschaffung an Souveränitätskriterien gekoppelt sein soll, dass Führungskräfte technologisch, wirtschaftlich und politisch Abhängigkeiten erkennen können und auch Politiker, dass man internationale Kooperation eingeht. Und das, dann werden noch diverse Maßnahmen vorgeschlagen, souveräne Bürolösung, unabhängiges Hosting. Also ein sehr lesenswertes Papier zum Thema digitale Souveränität mit 3 Seiten, auch gut verständlich. Weiß nicht, Kire, willst du vielleicht mal sagen, wie entsteht eigentlich so ein Papier? Also ich selbst war nicht daran beteiligt, aber wie entstehen so ein Positionspapiere der digitalen Gesellschaft?
Ja, also die Positionspapiere werden typischerweise von den Fachgruppen ausgearbeitet. Das war jetzt eben von der Fachgruppe für digitale Souveränität. Die wurde im letzten Herbst gegründet, im Frühling gegründet. Und wurde dann über den Sommer wurde das Papier ausgearbeitet und das sollte jetzt hier dann im Herbsttreffen verabschiedet werden, wurde dann nochmals etwas aufgeschoben und wurde dann im Anschluss fertiggestellt und dann auch publiziert. Also eben typischerweise beugen sich da ein paar Köpfe darüber und diskutieren das hoch und runter und schreiben das auf und dann gibt es eine Vernehmlassung intern. Also da kann dann auch der entsprechende Fachbereich und die interessierten Personen können sich dazu äußern. Und wenn alle damit einverstanden sind, dann gilt das als verabschiedet und kann dann entsprechend veröffentlicht und auch unter die Leute gebracht werden.
Ja, großen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten. Ihr findet die Namen prominent im Papier. Und man muss auch sagen, das sind alles nicht Leute, die jetzt das beruflich hier für die digitale Gesellschaft machen, sondern es sind Interessierte. Oftmals haben sie selbst beruflich technologische Aufgaben oder sonst Verwandtschaften, aber sie machen das quasi Feierabend hier für uns und das ist natürlich umso cooler, wenn wir auf ihre Expertise aus ihren beruflichen Bereichen zurückgreifen können, um dann das in unsere Positionen einfließen zu lassen.
Bevor ich zum Bundesrat komme, ein ungeplanter Werbeblock. Wer von euch Zuhörenden gerne an Positionspapieren mitarbeiten möchte, kann natürlich Mitglied der digitalen Gesellschaft werden, um sich in dem Fall einzubringen. Und ich sage euch auch gleich, warum das ein guter Weg sein könnte. Und zwar, wenn man sich den Bericht des Bundesrats durchliest. Der heißt Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 2244-11. Tragen. Digitale Souveränität der Schweiz ist vom 26. November 2025 und hat 30 Seiten. Der ist also 10-mal so umfangreich wie das Positionspapier der digitalen Gesellschaft. Und dann schauen wir doch mal, ob der Bericht auch so gehaltvoll ist. Der Stand der digitalen Souveränität ist bei der Bundesverwaltung mit Blick auf das Bewusstsein für die Nutzung und die Relevanz der digitalen Ressourcen gut. Da braucht es nach Ansicht des Bundesrates keinen Handlungsbedarf, so der Bericht, also insofern eigentlich ist so im Grundsatz schon vieles hervorragend und gut. Und Handlungsbedarf wird dann aber festgestellt bei der Identifikation und Einschätzung von IKT-Risiken, insbesondere für die Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von digitalen Ressourcen. Und es müssen Maßnahmen erfolgen, um Abhängigkeit zu reduzieren. Immerhin etwas, das also Maßnahmen erfolgen sollen, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Immer, ich sage es jetzt so ein bisschen spaßig, immer so vor dem aktuellen politischen Diskussionen oder gesellschaftlichen Diskussionen, dann liest man sowas und sagt, okay. Die Überprüfung des Stands der digitalen Souveränität zeigt, dass der Bund über eine Vielzahl an Instrumenten zur Wahrung und Stärkung der digitalen Souveränität der Schweiz verfügt. Und jetzt kommt es besonders schön, denn noch kann die digitale Souveränität weiter gestärkt werden.
Mhm. Also. Ich stelle mir vor, wie an diesen 2 Sätzen gefeilt wurde und alles abgewogen wurde und dann am Schluss kommt irgendwie sehr wenig raus.
Na, es kommt raus, dass zumindest man weiter stärken möchte. Ist ja durchaus eine gute politische
Vorstellung. Sie kann gestärkt werden.
Stimmt, Kira hat gut aufgepasst. Sie kann natürlich nicht. Also wenn schon alles in Ordnung ist, dann nicht. Also so ein bisschen, also jetzt ohne, da haben sich bestimmt viele Mitarbeiter viele Gedanken gemacht, wie sie auf das Postulat antworten. Aber natürlich fragt man sich so vor dem Hintergrund aktueller globaler Diskussionen
vielleicht
ein bisschen mau.
Marker.
Ein bisschen mau so, ne? So, also nicht mal Schweizer Zurückhaltung, sondern eigentlich ein bisschen mau. So. Also man, so die Feststellung, es scheint ja so zu sein, eigentlich ist alles gut und man müsse nicht so viel machen, aber man kommt dann doch zu der Erkenntnis, dass so ein bisschen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wir sagen so, bilde ich einen Arbeitskreis. Hier wird dann eine Arbeitsgruppe gebildet und zwar nicht eine, sondern 7 und dann werden 7
Ich weiß siebenmal nicht weiter.
So eine magische Zahl, vielleicht auch mit der sieben, ne? Und dann werden halt sieben Maßnahmen gemacht. Also gibt eine Arbeitsgruppe und sieben Maßnahmen, die eingeführt werden sollen. Die erste Maßnahme ist natürlich die Bildung der Arbeitsgruppe Digitale Souveränität einzusetzen, die befristet bis 2027 tagen soll. Die zweite Maßnahme ist, die Arbeitsgruppe wird beauftragt, in einem Bericht die Arbeiten der Bundesbehörden zur Stärkung der digitalen Souveränität zu aktualisieren. Also dafür braucht man eine Arbeitsgruppe, die man gerade eingesetzt hat, um Maßnahmen zu aktualisieren. Dann die Maßnahme 3.1. Arbeitsgruppe wird beauftragt, sicherheits- und außenpolitische Risiken für die digitalen Ressourcen des Bundes zu identifizieren. Da könnte man ja auf die Idee kommen, man könnte bei der digitalen Gesellschaft oder anderen Stakeholdern mal nachfragen. Aber gut, vielleicht kommen
was ist,
dann...
Was ist eine digitale Ressource?
Das ist am Anfang, das habe ich zuerst auch gedacht, das ist irgendwie ganz ein komischer Begriff, aber der wird am Anfang des Berichts wird er erklärt, das sind eigentlich all die Technologien, Anwendungen, also man kann da darunter eigentlich die IKT-Landschaft verstehen.
Also nicht einfach alle Nullen und Einsen.
Nein, das haben Sie durchaus sinnvoll, wenn auch nicht gerade intuitiv definitiv abgeleitet. Genau.
Danke an Rahl, dass sie mir da ausgeholfen hat. Dann war ernst gemeint tatsächlich. Dann die Arbeitsgruppe wird beauftragt, Empfehlungen und Hilfsmittel zur Risikoeinschätzung für die Informationssicherheitsbeauftragten des Bundes zu erarbeiten. Ich würde es nochmal vorlesen, weil ich muss das auch zweimal lesen, um die Maßnahme zu verstehen. Die Arbeitsgruppe wird beauftragt, Empfehlungen und Hilfsmittel zur Risikoeinschätzung für die Informationssicherheitsbeauftragten des Bundes zu erarbeiten. Also damit die Informationssicherheitsbeauftragten des Bundes Risiken einschätzen können, sollen also Maßnahmen und Hilfsmittel bereitgestellt werden durch die Arbeitsgruppe. Dann noch drei weitere Maßnahmen. Es soll Empfehlungen für Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von digitalen Ressourcen ausgearbeitet werden. Mhm. Es sollen notwendige Anpassungen der anwendbaren nationalen Rechtsgrundlagen vorgeschlagen werden. Mhm. Und dann soll als siebte Maßnahme völkerrechtliche Instrumente zur Stärkung der digitalen Souveränität der Schweiz geprüft werden und Vorschläge für rechtliche Absicherung, insbesondere der Staatenimmunität von behördlichen Damen und von behördlichen Daten unterbreitet werden. Da bei 4.3, also der letzten Maßnahme, hat man ja so ein bisschen Hoffnung. Ansonsten, wie klingen die Maßnahmen für euch?
Das ist natürlich erstmal auch schönstes Beamtendeutsch, bis man sich da etwas vorstellen kann. Man muss all die Nomen erstmal irgendwie verbildlichen, um dann zu wissen, was passiert. Und ja, also hier ist jetzt nicht viel zu erwarten, das muss man ganz klar sagen. Das sind sehr zahme Maßnahmen, man will etwas tun, man sieht, also man kann nicht nichts tun, glaube ich, in der jetzigen Lage, aber das sind natürlich alles sehr, sehr im gigantischen Räderwerk der Bundesverwaltung sind das kleine Zahnräder, die man jetzt hier ein bisschen schrauben will. Auf der anderen Seite überrascht mich das auch nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen hier, die Mitarbeitenden, die diesen Bericht wahrscheinlich geschrieben haben, dass die jetzt irgendwie da nicht genug vorwärts machen. Ich bin überzeugt, dass der Wille dort eher vorhanden wäre als ganz oben, wo das Ganze dann nämlich bewilligt werden muss und auch diese Maßnahmen bewilligt wurden, nämlich auf der politischen Ebene im Bundesrat. Also wenn man sich diesen geopolitischen Kontext veranschaulicht, dann heißt das halt auch, wir waren jetzt ein halbes Jahr in diesem Zollstreit und der geht vermutlich auch noch weiter und man will einfach den USA auf keinen Fall irgendeine Angriffsfläche bieten. Und wenn man da wirklich über die Lage gesprochen hätte und wirklich über Maßnahmen, die da eigentlich ergriffen werden müssten für die Souveränität der Schweiz, dann hätte man eben den Amerikanern auch mal deutlich sagen müssen, dass sie eine Gefahr für den Rechtsstaat sind, dass sie eine Gefahr für die Souveränität der Schweiz sind. Und das wurde wahrscheinlich abgeklemmt schon von ganz oben, von politischer Ebene.
Danke für die Einschätzung, Rahl. Ansonsten noch kurz zu dem Bericht. Also man findet da halt auch die Begriffsdefinition der digitalen Souveränität, die da versucht wird herzuleiten. Und dann wird auch in dem Bericht anerkannt, immerhin das Prinzip der digitalen Souveränität auch im digitalen Raum gilt und ist halt nach der UN, Vereinten Nationen, auch anerkannt. Und Souveränität im digitalen Raum ist somit zwar mit dem Begriff der Souveränität, also der Staatensouveränität, verbunden, weist aber wichtige Eigenheiten auf. Und dann leitet der Bericht aus vier verschiedenen von 4 verschiedenen Stakeholdern, SDA, CLDN, BFH und Innovate Switzerland, den Begriff der digitalen Souveränität her und legt die digitale Souveränität in einem, auf Seite 6, in einem Balken oder in einem Rahmen fest und sagt, digitale Souveränität bedeutet, als Staat über die erforderliche Kontroll- und Handlungsfähigkeit im digitalen Raum zu verfügen, um die Erfüllung staatlicher Aufgaben sicherzustellen. So, jetzt, wenn ich den Satz mir anschaue, also die Kontroll- und Handlungsfähigkeit sicherzustellen, dann kann man die natürlich rein theoretisch für die digitale Souveränität auch mit vertraglichen Abreden, selbst wenn man ahnt, dass der Vertragspartner, großer Big-Tech-Konzern, es nicht einhalten wird, könnte man jedenfalls nach der Definition auch sagen, die muss halt nicht unbedingt, digitale Souveränität muss nicht unbedingt dadurch gewährleistet werden, dass du eigenes Hosting hast oder die Daten bei dir speicherst oder in der Schweiz speicherst. Die kann halt auch auf andere Weise, auf rechtliche Weise möglicherweise erfüllt werden. Also für mich ziemlich auslegungsfähig.
Aber ich meine, wenn man sich das anschaut und sich diesen Satz vergegenwärtigt, diese Definition, dann ist ja klar, dass wir, also heute sind wir eben nicht im erforderlichen Maß kontroll- und handlungsfähig. Wir sind in einem Vendor-Lock-In, beispielsweise bei Microsoft. Es gibt Microsoft als einzigen Anbieter von diesen ganzen Bürokommunikationssystemen und man ist dem ausgeliefert und mit M365 wird die Integration und die Kosten, also die Integration wird tiefer, die Kosten werden höher und das wird auch in der Tendenz so weitergehen. Also wenn man sich da ehrlich damit beschäftigt, dann muss man sagen, nein, wir sind nicht digital souverän. Aber das ist natürlich auch klar, dass der Bundesrat das nicht so klar sagen kann. Einerseits eben wegen dem, was ich vorher gesagt habe und andererseits, was heißt das denn, wenn man sich das eingesteht? Das heißt, dass man Alternativen aufbauen muss und das ist natürlich teuer. Wir haben nicht nur seit einem halben Jahr diesen Zollstreit, sondern wir haben auch seit ein, zwei Jahren eine Spardebatte auf Bundesebene. Also es ist schon schwierig, für die jetzigen Aufgaben genügend Geld verteilen zu können, geschweige denn jetzt hier irgendwie hunderte Millionen in die Hand zu nehmen, um hier selber etwas aufzubauen oder allenfalls sich an europäischen Projekten zu beteiligen. Also da hat man wahrscheinlich aus Angst vor den Konsequenzen auch die Lage etwas schön zurechtgebogen.
Ja, also der Elefant im Raum ist sicherlich Microsoft. Und im Bericht eben der digitalen Gesellschaft steht das ja auch, eben die souveränen Bürolösungen, also sprich irgendwie M365 oder auch unabhängiges Hosting wie die Cloud-Plattform Azure von Microsoft. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Schweiz jetzt da hier irgendwie etwas komplett neu entwickeln müsste. Da gibt es ja Ansätze, die von der Europäischen Union sehr stark gefördert wird, wo man aufbringen könnte und da mithelfen könnte. Auch das wird sogar für Europa. Insgesamt wird das eine große und eine Mammutaufgabe. Es ist nicht jetzt einfach Software, die einfach mal so entwickelt werden kann. Da stecken viele Jahre Wissen und Entwicklungszeit drin. Das ist nicht ganz so einfach aufzuholen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern eben eigentlich die Gelegenheit nutzen sollte und damit tun sollte. Und am besten tut man sich eben mit der EU zusammen und unterstützt da die entsprechenden Bemühungen und schafft da halt, sich souveräner aufzustellen.
Ja, und ich glaube, es gibt auch diese Bewegung gerade. Es gibt, also auch in diesen ganzen Debatten in Luzern, die ich sehr hautnah miterlebt habe, es gibt viele Akteure und aus vielen verschiedenen Perspektiven und auch politischen Lagern, die das Problem sehen und die bereit sind, auch einen Weg zu gehen. Und es ist schade, dass der Bundesrat die Gelegenheit verpasst, hier aufzuspringen, weil es, wie du es geschildert hast, man könnte auch mit anderen zusammen viel erreichen. Es gibt in der Zivilgesellschaft, hoffentlich auch in der Wirtschaft die Bewegung, dass man sagt, wir haben eigentlich genug Know-how, um hier eine Handlungsfähigkeit in der Schweiz zu stärken.
Ja, der Bericht ist hier bestimmt in dem Kontext der Diskussionen ein ziemlich zurückhaltender Exot. Ich hatte gerade lustigerweise diese Woche von Inside IT den Newsletter bekommen, die halt meines Erachtens völlig zutreffend sagen, digitale Souveränität ist in aller Munde, außer halt womöglich beim Bundesrat. Und dann der Redakteur dazu dem Schluss kommt, dass er sagt, das ist natürlich völlig unrealistisch, sodass die Schweiz eine komplette Souveränität, Hardware, Software, Plattform erreichen kann. Aber zumindest für hochsensible Kernbereiche braucht es eine eigene Infrastruktur im Land. Also da ist man, so mein Eindruck, auch in der öffentlichen Diskussion oder auch bei vielen Initiativen, die Open-Source-Lösungen unterstützen und so weiter, deutlich weiter. es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ein kleines Pflänzchen besteht ja so, die bei der Bundeskanzlei wird ja überlegt, so ein browserbasiertes Toolkit irgendwie so zu nutzen. Auch bei der Armee wird ja diskutiert oder besteht offenbar so ein Verständnis, dass besonders sensible Daten jetzt vielleicht nicht bei einem großen Hyperscaler gespeichert werden, sodass man die selber speichern möchte. Insofern vielleicht ist da auch die, vielleicht passiert in der Praxis dann auch viel mehr, als der Bundesrat sich eingestehen möchte.
Und das Luzerner Kinderparlament verleiht nicht nur saure Zitronen, sondern auch goldene Himbeeren. Und die goldene Himbeere im Bereich digitale Souveränität geht an die Stadt Zürich, tatsächlich an die Stadt Zürich, weil die einzige IT-Abteilung auf kantonaler oder kommunaler Ebene sind, die tatsächlich schon eine Evaluation und einen echten Plan angestellt haben, wie es wäre, aus Microsoft die Microsoft M365-Lösung abzulösen. Ein weiteres zartes Pflänzchen, das ist natürlich jetzt eine wichtig für Zürich, dass nicht nur Schlechtes passiert in Zürich.
Hab ich doch gesagt, das ist nicht alles schlecht in Zürich.
Es ist nicht alles schlecht in Zürich. Und auch da könnte man eigentlich mit etwas gemeinsamem Power aus weiteren Kantonen und Gemeinden und Städten sich zusammentun und mehr erreichen, als die Ambition des Bundesrates gerade scheint.
Haben wir noch Kurznachrichten und Fundstücke?
Das erste ist ein eher dystopischer Bericht, und zwar von Anthropic, der Firma hinter der KI Claude. Sie haben einen Bericht veröffentlicht über First Reported AI Orchestrated Cyber Espionage Campaign. Schaut es euch selber an, wenn ihr das nächste Level der Cyber Insecurity kennenlernen wollt.
Und ich habe euch mitgebracht den FAQ zum digitalen Omnibus oder der digitalen Tram, je nachdem. Und zwar die Netzpolitik.org hat ein FAQ herausgegeben. Was plant die EU-Kommission bei KI und Datenschutz? Ist in den Shownotes verlinkt.
Ich habe noch ein Fundstück, das ist aus LinkedIn, und zwar ein Post von Daniel Kaduff. Er titelt »Es tut sich was in Sachen 5« und er weist darauf hin, dass das EJPD dabei ist, die Verordnungsentwürfe zu überarbeiten, dass es einen Auftrag gibt an eine externe Firma, eine Regulierungsfolgenabschätzung zu machen und dass es im Anschluss noch eine weitere Vernehmlassungsrunde geben wird, dies also die zur FÜPF-Revision. Dann gibt es noch einen Veranstaltungshinweis, und zwar sind wir als digitale Gesellschaft am 39C3 in Hamburg vertreten, also am Chaos Communication Congress, der vom 27. bis 30. Dezember stattfinden wird. Wir haben da einen Infostand und einen Treffpunkt, und zwar im Habitat von Bits und Bäumen, respektive About Freedom. Rahel und ich werden auch einen Vortrag halten zur Netzpolitik in der Schweiz, und zwar am dritten Tag um 19.15 Uhr im Saal Fuse. Und wir werden auch ein Treffen und eine kleine Party organisieren, wohl beides im Anschluss an den Vortrag. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.